Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. In dieser Lesart wird es einerseits um ein Buch der extrem erfolgreichen Podcasterin und Comedian Julia Becker gehen. Die setzt sich viel mit Konsum auseinander und mit Körperformen.
Wenn ich bei Zara einkaufen gehe, da passt mir nicht mal ein Schal, aber wenn ich zum Mediamarkt gehe, also da gibt es für mich, da gibt es Anschlüsse und Buchsen und Ladekabel in allen Größen. Und da bin ich Mensch, da kaufe ich ein, das ist so.
Julia Becker, ihr neues Buch stellen wir Ihnen vor in 20 Minuten ungefähr. Und gleich rede ich mit der Schriftstellerin Monika Helfer über einen riesigen Schatz von Geschichten. 365 Geschichten stecken in ihrem jüngsten Buch mit dem Titel »Wie die Welt weiterging. Geschichten für jeden Tag«. Die Schriftstellerin Monika Helfer, die ist in den letzten Jahren sehr bekannt geworden mit Büchern über die Geschichte ihrer Familie. 2020 ist ihr Roman »Die Bagage« herausgekommen, ein Bestseller geworden, ein Buch über die Geschichte ihrer Großeltern. Dann folgten Romane über Monika Helfers Vater und ihren Bruder. Jetzt gibt es ein ganz anderes Buch von ihr, ein Buch mit ganzen 365 Geschichten und dem Titel »Wie die Welt weiterging. Geschichten für jeden Tag«. Und über dieses Buch kann ich jetzt reden mit Monika Helfer. Sie ist im österreichischen Dornbirn für uns im Studio. Guten Tag, Frau Helfer, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Ich hatte, als ich mich durch Ihr Buch gelesen habe, ich hatte so den Eindruck, Sie sind, was Geschichten angeht, irgendwie so wie ein Magnet, der so Eisenspäne anzieht und einsammelt. So scheinen Sie ständig Geschichten anzuziehen und zu sammeln. Ist denn heute auch schon der Keim einer Geschichte zu Ihnen gekommen?
Ja, ich bin immer so, dass ich suche immer Geschichten und finde sie dann auch oft, also in den Gesichtern von Leuten oder in irgendwelchen Häusern und auf der Straße. Die liegen einfach herum, man muss sie nur sehen und aufheben und dann im Kopf herumdrehen und dann darüber schreiben.
Und diese 365 Geschichten, also das Buch ist auch ordentlich dick, 770 Seiten ungefähr, aber so viele Geschichten, in denen auch so viele Schicksale stecken und so viele Formen menschlichen Lebens, über welchen Zeitraum hinweg sind die denn entstanden?
Es ist so, dass ich natürlich die Geschichten schon lange Zeit, einige hatte ich schon lange Zeit geschrieben und dann immer wieder eine Geschichte und die kommen dann halt zusammen. Ich bin ja schon alt, da hat sich schon einiges angesammelt.
Mhm. Die Geschichten selbst sind alle so etwa anderthalb Seiten lang mit wenigen Ausnahmen. Ich würde gerne mit Ihnen eine Geschichte mal etwas genauer anschauen, die Geschichte, die Schamanin. Die Schamanin ist da eine alte Frau, die wohnt alleine in einem Heustadel und die sagt über sich, ich lese mal einen Satz vor, als ich geboren wurde, hat mir eine Frau, so eine wie ich eine bin, aus dem Rücken einen Knochen herausgeschnitten und durch einen anderen ersetzt und so wurde ich zu dem, was ich jetzt bin. Also durchaus auch unheimlich, diese Schamanin mit dem ausgetauschten Rückenknochen. Und an diese Frau gerät ein kleines Mädchen, das ist von zu Hause weggelaufen, weil es dort gekränkt wurde. Können Sie sich noch erinnern, wie diese Geschichte bei Ihnen entstanden ist?
Ja, ich habe dann realistische Geschichten geschrieben oder Geschichten, die auf der Straße passieren. Und dann dachte ich mir manchmal, jetzt mache ich eine märchenhafte Geschichte. Mhm. Und so ist die Schamanin entstanden. Also es ist auch schön, wenn man plötzlich in eine unwirkliche Welt hineingeschubst wird.
Das ist überhaupt relativ häufig, dass die Geschichten so was Märchenhaftes haben. Die Geschichte, die auf die Schamanen folgt, die heißt dann auch direkt Märchen. Können Sie sich das selbst erklären? Also Sie haben es gerade schon angeschnitten, warum Sie so viel Märchenhaftes in diese Form auch dieser kurzen Geschichten hereingeholt haben?
Ich meine, ich mag Märchen sehr gerne, habe immer Märchen geliebt. Und es ist in so einem dicken Buch, finde ich, ganz gut. Man schlägt es auf und will jeden Tag eine Geschichte lesen, morgens oder abends. Und dann findet man so eine märchenhafte Geschichte und dann ist man auch ganz froh, dass es plötzlich ganz was anderes ist als die Wirklichkeit.
Mhm. Und das ist
so ist die Schamanin. Mhm. Ja.
Und was Sie gerade skizziert haben, das ist Ihre Vorstellung, wie man Ihr Buch lesen könnte oder wie Sie sich vielleicht wünschen, dass Leserinnen und Leser Ihr Buch lesen, tatsächlich jeden Tag eine dieser Geschichten?
Ja, also ich würde es schön finden, weil es ist, wenn man 10 Geschichten auf einmal liest, dann gibt es so einen unheimlich Matsch. Also man weiß da nicht mehr genau, wie man sich zurechtfinden soll. Eine Geschichte finde ich sehr gut. In der Früh, also die kann man dann in den Tag hineintragen und darüber nachdenken, sich einen Schluss ausdenken oder wenn man es am Abend liest, mit ins Bett nehmen und vielleicht ja in der Nacht darüber nachdenken.
Das ist auch meine... Ja, bitte.
Ja, na, ich glaube, das wäre wirklich die beste Art, weil gehäufte Geschichten zu lesen, das bringt, glaube ich, nichts. Dann weiß man nicht, was war vorher, was war nachher.
Das ist auch meine Leseerfahrung jetzt mit Ihrem Buch. Ich hatte jetzt leider kein Jahr Zeit, um mich vorzubereiten auf dieses Gespräch. Und deswegen musste ich die am Stück lesen. Und das ist schon eine ganz schöne Wucht von Schicksal, die auf einen zukommt. Aber damit eben mit Ihrer Methode hätte man lange, lange etwas von diesem Buch. Und Sie haben gerade ja gesagt, man könne sich dann einen Schluss ausdenken. Das ist auch auffällig. Das ist bei der Geschichte mit der Schamanin so, dass die ganz offen endet. Dass man nicht weiß, dieses kleine Mädchen und die Schamanin, was war da zwischen denen? War das eher ein Schrecken? War es eine Berührung, die auch etwas Versprechendes hatte? Werden die beiden sich überhaupt jemals wiedersehen? Das bleibt alles offen, das muss man dann mit sich selbst ausmachen. Und viele dieser Geschichten haben so einen offenen Schluss. Warum haben Sie die so gerne so offen gelassen?
Jetzt bei dieser Geschichte ist es so, dass das kleine Mädchen, da entwickelt sich eine Vertrautheit mit der Schamanin. Also am Anfang ist es scheu und dann auch ein bisschen Angst und dann am Schluss sind sie ganz vertraut. Und dann weiß man gar nicht, ist eigentlich das kleine Mädchen die Schamanin oder die Schamanin das kleine Mädchen. Also es ist austauschbar und man kann sie dann auch weiterdenken. Also so habe ich es gern, wenn man die Geschichten, es hat ja jeder eine andere Vorstellung vom Leben, wenn man die dann weiterdenken kann, sich selber ein Ende oder eine Fortsetzung vorstellen kann.
Ich habe schon gesagt, Sie sind in den letzten Jahren sehr bekannt geworden mit Romanen über die Geschichte Ihrer Familie, über Ihre Großeltern, Ihren Vater, Ihren Bruder. Sind jetzt diese kurzen Geschichten, haben Sie die parallel zu dieser Arbeit an diesen Romanen eigentlich geschrieben?
Habe ich schon einige geschrieben. Aber es hat so was Leichtes, die kurzen Geschichten, weil der Roman, da ist man eingespannt in ein Gerät und muss reagieren und richtig. Und man kann nicht übermütig sein. Diese Geschichten erlauben mir sehr viel Freiheit. Und da kann ich selber was dazu tun, wenn mir ein Gesicht nicht genügt. Mit der Geschichte im Gesicht, dann kann ich mir was dazu denken. Das ist, die Freiheit habe ich gern.
Das dachte ich auch beim Lesen, dass das so ihr Spielraum ist. Ne? Neben der Disziplin, die Romanarbeit ja auch erfordert, können Sie da in ganz verschiedene Richtungen und Formen losspielen und müssen das halt nicht über lange Strecken durchhalten. Das ist für Sie auch die Verlockung als Schriftstellerin dieser kurzen Form?
Absolut. Und ich meine, ich kenne ja die Leben dieser Leute nicht, die ich beschreibe. Und wenn ich einen gesehen habe, der sich für mich rentiert, also es klingt brutal, aber es ist halt zum Schreiben rentiert, mir was gibt, dann kann ich ja nur dazu erfinden, weil was weiß ich von diesem Menschen? Also ich schaue ihn an und sehe eine Geschichte in seinem Gesicht. Und die fange ich an und dann entwickelt sich etwas, was ich noch gar nicht weiß. Aber er ist der Impuls dafür, dass ich die Geschichte schreibe.
Offenbar sind das manchmal ganz zufällige Begegnungen. Sie schildern so Zugfahrten, bei denen Sie ein Gesicht sehen und sich von daher eine Geschichte zu diesem, ein Leben zu diesem Gesicht ausdenken. Ja. Es gibt aber auch Geschichten ganz anderer Natur in Ihrem Buch. Darauf würde ich auch gerne noch mit Ihnen schauen. Es gibt zum Beispiel die Geschichte Mein Wald. Da erzählen Sie von Ihrer Tochter Paula. Die ist als junge Frau von einem Felsen abgestürzt und gestorben. Sie haben auch schon an anderer Stelle über ihre Tochter geschrieben und ihren Tod geschrieben, auch in mehreren Geschichten in diesem Buch. Wie ist das denn für Sie, Ihre Tochter so auch in diese kurzen Geschichten hineinzuholen?
Es ist auch ein Zufall. Ich schreibe eine Geschichte und dann taucht die Paula plötzlich auf. Denke ich mir, okay, wenn du willst, kann ich da was über dich schreiben. Also es ist alles ganz leicht und nicht geplant. Und die Geschichte der Wald ist natürlich die Geschichte, an die ich immer wieder denke, weil der Weg in den Wald und auf den Berg, den mache ich ja sehr oft, das ist mein Spaziergang. Und von diesem Berg ist die Paula abgestürzt. Aber ich hatte diesen Spaziergang schon vor ihrem Unglück gehabt. Also das ist nicht erst nachher. Und jetzt ist natürlich die Geschichte mit der Paula immer da bei mir, wenn ich da hinaufgehe. Und die Geschichte, dass sie da auf der Bank eine alte Frau trifft, die vielleicht ich sein könnte und die von sich erzählt, die hat mir dazu gepasst. Die erzählt, dass sie halt, dass sie ganz allein lebt und schon sehr alt ist. Und irgendwann kommt ein Einbrecher in das Haus und sie ist aber gar nicht erschrocken, weil sie schon so viel erlebt hat, dass sie das nicht mehr erschrecken kann. Und sie redet dann mit diesem Einbrecher und bietet ihm einen Apfelkuchen an und der nimmt ihn dann und das geht ganz friedlich aus, wie man es gerne hätte.
Die Frau hat den Schrecken überwunden, das ist ein schönes Bild. Und der Einbrecher kommt dann später sogar zurück und bringt selbst Kuchen vorbei. Und dass die Geschichte endet, wenn ich das verraten darf, mit den letzten Sätzen über diese alte Frau auf dieser Bank in dem Wald, in der Nähe eben des Todesortes von Paula. Diese Sätze heißen dann: Sie liegt auf der Bank, sie ist verdorrt, ich berühre sie und sie wird zu Staub. Und dieses Bild der alten Frau, die da zu Staub wird, wie ist das für Sie? Hat das etwas Erschreckendes oder eher etwas Tröstendes?
Das finde ich absolut tröstend. Es ist wie beim Spätherbst, wenn die Blätter von den Bäumen fallen und man fängt eines auf und hat es kurz in der Hand und plötzlich merkt man, dass es sich bewegt und dass es dann irgendwann gar nicht mehr da ist, nur noch Staub. Und das ist ein gutes Bild, finde ich, auch für den Tod oder für das Verabschieden vom Leben. Also man ist noch ein Blatt, man wird immer dünner und fragiler und am Schluss ist man einfach nicht mehr und dann ist der Staub, der sinkt in die Erde und es ist vorbei. Das ist gut, finde ich.
Das ist eine der Geschichten aus dem Buch von Monika Helfer, Wie die Welt weiterging, Geschichten für jeden Tag. Im Hansa Verlag ist das Buch erschienen mit etwa 770 Seiten. Frau Helfer, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich, Ben.
Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anderes. Diesen lustig rätselhaften Titel hat das neue Buch von Julia Becker. Sie ist ein Podcast-Star in Deutschland. Gemeinsam mit dem Autor Chris Sommer ist sie Host des sehr erfolgreichen Podcasts Drinnis. Der wurde in den letzten 3 Jahren 3-mal mit dem Deutschen Podcastpreis ausgezeichnet. Julia Becker, die hat auch schon im Autorenteam der Jan Böhmermann-Show gearbeitet. Sie ist regelmäßig mit eigenen Sketchen in der Caroline Kebekus-Show zu sehen. Und 2019 hat sie ihren ersten Roman herausgebracht. Das Leben ist eins der härtesten, heißt der Roman. Alexandra Martini nimmt uns jetzt mit in das neue Buch und in das Universum von Julia Becker.
Im Julia Becker-Verse entsteht Comedy da, wo vorgesehene Abläufe gestört werden und die Dinge aus der Bahn geraten. Sei es im Thermenhotel, in der Küche von Das perfekte Dinner oder im Elektronikgeschäft.
Das sind einfach Orte, wo Magie passiert. Man muss es halt einfach nur zulassen.
So wie im Kapitel Mediamarkt, in dem sie sich bei Ladenschluss angeblich aus Versehen einsperren lässt und dann eine ekstatische Nacht im Elektroniksortiment verbringt.
Damit ich mir beim Verzehr meiner kalten Beefy Rolls und 8 Espressi im Baustellenlicht eines verlassenen Mediamarktes nicht wie ein kompletter Freak vorkam, versuchte ich es mir etwas heimlich zu gestalten und ließ ein Gigi D'Agostino-Album von 1999 über mikrowellengroße Bluetooth-Lautsprecher laufen. Das entspannte mich sofort. Anschließend zog ich mir für mein Abendessen einen Gaming-Stuhl mit integriertem Nackenkissen aus dem Gang gegenüber heran. Unverschämt, wie bequem es sich darauf saß. Kein Wunder, dass es ganze Trollarmeen im Internet gibt. Mit einem derart entlasteten Rücken ist es leicht, in den Cyberkrieg zu ziehen.
Alles beginnt immer so ganz alltäglich und artet dann komplett aus. Wie kommst du denn auf diese Grotesken? Für mich wirkt es wie so Ideen, die man in so einem luziden Zwischenzustand zwischen Schlaf und Wachsein hat.
Willkommen in meinem Leben. Willkommen in meinem Kopf. Das passiert einfach. Ich glaube, ich laufe so mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend und gucke mir an, was ich im Alltag und bei Menschen kurios finde. Und dann versuche ich, das so ein bisschen weiter zu spinnen. Und ich habe das Gefühl, ich muss dafür gar nicht weit reisen. Also da reichen auch irgendwie die eigenen sozialen Unsicherheiten oder Unzulänglichkeiten, um eine Geschichte zu spinnen.
Am liebsten bleibt sie zu Hause. In ihrem Podcast Drinnis verarbeitet Julia Becker einmal die Woche gemeinsam mit Comedy-Autor und Partner Chris Sommer den Struggle introvertierter Menschen. Da rehabilitieren die beiden die vielerorts unterschätzte Couch-Potato und unterlaufen das omnipräsente Leistungsprinzip. Julia Becker ist eine Anti-FOMO-Pionierin und übt ihre Konsumkritik durch überaffirmatives Konsumverhalten.
Wer keine Thermacare-Rückenpflaster kaufen muss, kann auch in Krypto investieren. Ich notierte mir sofort Gaming-Stuhl kaufen in meiner Notizen-App.
Julia Beckers Feminismus kommt dabei ganz nebenbei daher. In ihrem Buch verhandelt sie auch immer wieder ihre Erfahrungen als Frau, als weibliche Medienschaffende und als dicke Person in einer körpernormierten Gesellschaft. So ist der Elektrofachmarkt unter anderem deshalb ihr Lieblingsgeschäft, weil er gelebte Body Positivity sei. Denn da passt einem alles.
Ja, also wenn ich bei Zara einkaufen gehe, da passt mir nicht mal ein Schal, aber wenn ich zum Mediamarkt gehe, also da gibt's für mich, da gibt's Anschlüsse und Buchsen und Ladekabel in allen Größen. Und da bin ich Mensch, da kaufe ich ein, das ist so.
Das Ziel ihres Buches ist, Menschen zum Lachen zu bringen. Mit ihrem pointierten Humor, Lust an Albernheit und wirklich bemerkenswerten Metaphern. Eine, die immer wiederkehrt.
Mit der Sofawurstkatze ist es wie mit der Frisur von Markus Lanz. Wenn sie einmal liegt, dann liegt sie.
Was ist für dich denn an Markus Lanz das Phänomenhafte, beziehungsweise das Phänomenale vielleicht?
Markus Lanz ist einfach, das ist für mich Deutschland. Das ist das perfekte Dinner, aber als Talkshow-Master, finde ich. Das ist so ein bisschen die Schiefernplatte, wo dann der Crumble drauf gemacht wird und Avocado-Lachs-Tatar zur Vorspeise. Das ist, darauf können sich irgendwie ganz viele Menschen einigen und das ist für mich interessant, faszinierend, sagen wir so.
Ratgeber, Kurzgeschichten, Selbsttests. Zu dieser Form haben sie die Bücher von Fran Lebowitz inspiriert. Bestechend, dieser dreiste Anspruch auf Allgemeingültigkeit, mit dem Julia Becker uns die Welt erklärt. Den Tod zum Beispiel findet sie grundsätzlich gut. Nur das Leben sollte etwas verlängert werden.
Ich habe ja gesagt, 300 Jahre wäre gut. Ich glaube, das ist nicht zu kurz und nicht zu lang. Und man hätte Zeit, viele, viele Dinge zu tun und man könnte sehr viele Payback-Punkte sammeln.
Ja, das stimmt. Aber alle anderen auch.
Ja, das stimmt. Also man hätte dann dieselben Topfsets wie alle anderen auch, das stimmt.
Julia Becker und ihr neues Buch »Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anders«. Das ist im Rowohlt Verlag erschienen mit 220 Seiten. Der Preis passt dazu 22 Euro. Und Julia Becker macht demnächst 3 Live-Shows in Berlin, Hamburg und Leipzig. Aber weil die Frau so sagenhaft prominent ist, sind die Shows alle schon ausverkauft.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Rolf Schneider und ich bin Schriftsteller. Gefragt nach dem wichtigsten Buch meines Lebens und meiner literarischen Biografie, ist automatisch zu antworten, es ist Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. Ich habe Musil als Student entdeckt. Ich habe ein Taschenbuch von Rowohlt bekommen mit den 3 Erzählungen von Musil und war fasziniert von der Schönheit der musilschen Prosa. Und Mitte der 50er Jahre, als die erste Gesamtausgabe des Prosenromans »Mann ohne Eigenschaften« erschienen ist bei Rowohlt und ein winziger Teil dieser Auflage in Ostberlin zu kaufen war, habe ich mir ein Exemplar besorgt, habe es gelesen und die Faszination hat angehalten. Ich bin Musil treu geblieben. Ich habe Musil dann für die DDR herausgegeben in einer mehrbändigen Ausgabe und habe eine Monographie dazu geschrieben. Ich wollte über Musil promovieren, leider bin ich in meiner Dissertation stecken geblieben, weil mein Doktorvater Hans Meyer es vorzog, von einer Westdeutschlandreise nicht zurückzukehren. Ich habe dann mit der Musil-Ausgabe bei Volk und Welt einen direkten Draht nach Österreich bekommen, weil der damalige Bundeskanzler in Wien, Bruno Kreisky, bekam diese Ausgabe in die Hände und hat sich bei mir bedankt mit einem Brief und hat mich eingeladen. Ich habe ihn in Wien besucht. Wir sind, solange er gelebt hat, Freunde geblieben. Und meine innige Beziehung zu Österreich, besonders zu Wien, hat mit ihm, aber eben auch mit Musil zu tun. Und noch heute gehe ich gern an den verschiedenen Musil-Ausgaben meiner Bibliothek vorbei. Es sind inzwischen deren 4.
Eine Begegnung mit einem Buch mit vielen Folgen. Der Roman Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil ist für Rolf Schneider das Buch seines Lebens. Er hat ja erzählt, dass er in der DDR eine Mann ohne Eigenschaften Ausgabe gemacht hat. Diese Ausgabe aus dem Verlag Volk und Welt, die gibt es nur noch antiquarisch. Neu kann man die knapp 1000 Seiten Mann ohne Eigenschaften als Taschenbuch kaufen, zum Beispiel beim Anaconda Verlag für 9,95 Euro. Und Rolf Schneider, der Schriftsteller, war letztens zu Gast bei uns in der Lesart in dieser Sendung. Wir haben mit ihm gesprochen über ein Buch, an dem er vor fast 50 Jahren in der DDR mitgearbeitet hat. Das war ein Buch über Menschen, die ihr Geschlecht wechseln. Blitz aus heiterem Himmel heißt dieses Geschlechterwandelbuch. An dem waren auch Christa Wolf zum Beispiel und Sarah Kirsch beteiligt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Schweizer Autorinnen Miriam Suter und Natalia Wiedler, die haben ein Buch über die Opfer sexualisierter Gewalt geschrieben. Hast du Nein gesagt, haben sie dieses Buch genannt. Und jetzt haben die beiden ihre Auseinandersetzung mit diesem Thema weitergeführt, ein zweites Buch dazu veröffentlicht. Niemals aus Liebe heißt das. Und das schaut jetzt auf die Täter, also auf die viel zu vielen Männer, die Frauen schlagen oder verletzen oder sogar töten. Milena Bartolein hat dieses Buch für uns gelesen und ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen, hallo.
Hallo.
Wie gehen denn Miriam Suter und Natalia Wiedler heran an dieses Thema, an die gewalttätigen Männer?
Ich würde sagen, sie gehen das Thema vor allem umfassend und vielseitig an. Umfassend, weil sie sich wirklich die vielen verschiedenen Formen von Männergewalt an Frauen anschauen. Also das beginnt häufig mit übermäßiger Kontrolle und Stalken, über häusliche Gewalt und Schlagen, über sexualisierte Gewalt, wie Sie sie gerade eben erwähnt haben. Das heißt vor allem Vergewaltigung bis hin zu Femiziden, das heißt dem Töten der Frau aufgrund ihres Frauseins. Und vielseitig schauen sich das Thema an, weil sie sich dem Thema wirklich auf unterschiedliche Art und Weise, also in verschiedenen Formaten nähern. Es gibt verschiedene Berichte aus Gerichtsprozessen gegen Gewalttäter. Es gibt aber auch Experteninterviews mit forensischen Psychotherapeuten, die Straftäter betreuen, mit Männerbeauftragten oder Vergewaltigungsforschern zum Beispiel.
Und was erfährt man so über die Täter mit diesem Herangehen?
Man erfährt auf der einen Seite, welche individuellen, charakterlichen und biografischen Faktoren dazu beitragen, dass Männer zu Tätern werden. Also der klassische Fall ist zum Beispiel, wenn sich die Frau trennt oder der Mann seine Arbeit verliert und wenn dann der Mann bereits einen niedrigen Selbstwert mitbringt, führt es häufig dazu, dass er mit dieser neuen Machtlosigkeit nicht gut klarkommt und sich zum Beispiel selbst als so ein unnützer Mann, der seine Familie nicht ernähren kann, wahrnimmt. Und dann ist Gewalt häufig eine einfache Art, wieder Macht und Kontrolle herzustellen. Und auf der anderen Seite erfährt man aber eben auch, dass partnerschaftliche Gewaltdelikte nicht in einem kulturellen Vakuum stattfinden, sondern dass häufig patriarchale Denkmuster und dysfunktionale Rollenbilder eine Rolle spielen. Solche Gedanken wie, ich muss der alleinige Ernährer meiner Familie sein und wenn nicht, dann habe ich versagt. Oder der Anspruch, dass meine Frau oder Freundin ist für meine sexuelle Zufriedenheit zuständig und wenn sie mir zu lang Sex verwehrt, dann kann ich mir den auch mit Gewalt nehmen zur Not.
Und ist das jetzt ein Buch, das da vor allem analytisch drauf schaut, das versucht Strukturen und Mechanismen zu beschreiben, wie Sie die auch gerade genannt haben, oder werden auch ganz unmittelbar Fälle von sexualisierter Gewalt geschildert?
Ersteres spielt auch eine große Rolle, aber das Zweite ist, glaube ich, eines der Dinge, die dieses Buch am besten macht, weil man über die Berichte aus den Gerichtsprozessen kriegt man die Fälle zum Teil hautnah mit. Es gibt zum Beispiel einen Fall, wo ein Mann wegen einer Vergewaltigung an einer 15-Jährigen vor Gericht steht. Er hatte sich angeboten, dieses Mädchen nach Hause zu fahren, weil sie zu betrunken war, um zu laufen. Und das Mädchen konnte sich später an eine Vergewaltigung erinnern, aber nicht mehr an den Täter. Und man hat dann auch das Sperma dieses Mannes in ihrer Vagina gefunden. Und er hat trotzdem sich darüber verteidigt, dass er gesagt hat, sie muss sich von ihm unbemerkt, als er versucht hat, sie gerade hinzusetzen, seinen schlaffen Penis eingeführt haben, an dem noch altes Sperma geklebt hat. Das heißt, diese Fälle verdeutlichen einen weiteren wichtigen Aspekt, den man über das Buch lernt, nämlich, dass es den meisten Tätern wahnsinnig schwerfällt, Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen.
Und das heißt auch, dass die Täter selbst zu Wort kommen, wie in diesem Beispiel gerade, das Sie geschildert haben, ja?
Genau, es gibt zwei sehr ausführliche, also zwei Kapitel richtig, die sich mit Berichten aus der Perspektive von Tätern beschäftigen. Die sind auch interessant, weil die ohne jetzt zu viel vorgreifen zu wollen, sehr unterschiedlich sind. Also einer ist ein ganz klassischer Fall von Besitzansprüchen und extremer Eifersucht, wo jemand seine Frauen kontrolliert. Irgendwann sogar so, dass er selbst nicht mehr zur Arbeit gehen kann, um den ganzen Tag seine Frau zu Hause zu kontrollieren und sicherzustellen, dass sie keinen Kontakt zu anderen Männern hat. Und der andere Fall ist aber ganz anders, nämlich ein Mann, der sich eigentlich als emanzipiert und Feminist bezeichnen würde und der aber betrunken eines Abends, als er sich neben seine Freundin legt, mehrmals versucht, also sie anfasst und zum Sex drängt und erst auf Wiederholtes zurückschieben und praktisch, als sie ihm sagt, er soll jetzt aufhören, wie aus so einer Trance erwacht und merkt, ich dachte nie von mir, dass ich Täter werden kann, aber ich kann auch Täter werden. Und welche Denkmuster darüber, dass ich jemandes Grenzen überschreiten darf oder mir nehmen darf, was ich will. Und die Zustimmung der anderen spielen da eigentlich eine Rolle.
Was würden Sie sagen, was nehmen Sie jetzt vor allem mit aus diesem Buch?
Einmal beleuchten die Autoren sehr schön unsere eigene kulturelle Blindheit. Also man merkt in den Gerichtsprozessen wieder, die sie beobachten, dass es bei migrantischen und dunkelhäutigen Tätern ganz schnell darum geht, wie religiös sind die? Aus welcher Kultur kommen die? Sind die an emanzipierte Frauen in ihrem Umfeld gewohnt? Kennen die das Konzept Emanzipation überhaupt? Und dagegen bei westlichen oder weißen Tätern spielen immer individuelle Faktoren eine Rolle. Was sind deren Charakterstrukturen? Welche biografischen Schicksalsschläge haben die erfahren? Und die Idee, dass wir auch eine westliche patriarchale Kultur haben, die den Kontext für partnerschaftliche Gewalt bildet, spielt in der Justiz nach wie vor eine untergeordnete Rolle.
Und darüber schreiben die Autoren Miriam Suter und Nathalie Wiedler in ihrem Buch Niemals aus Liebe, Männer, Gewalt an Frauen. Das Buch ist im Limmert Verlag erschienen mit 300 Seiten. Der Preis ist 32 Euro. Vielen Dank an unsere Kritikerin Milena Bartholein.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Er hat Angst, auf der Straße zu landen. Er hat nicht die Gene einer Streunerkatze.
Auf die eine oder andere Art sind sie alle entblößt. Der junge Enzo, der zum Studium nach Paris kommt und dort schreckliche Dinge erlebt. Die Lehrerin Sabrina, die kaum Geld hat. Und der Literaturwissenschaftler Paul, der Paris verlässt und in der Ardèche als Metzger arbeitet. Sie sind die Hauptfiguren in Marion Messinas Roman »Die Entblößten«. Das düstere Szenario der französischen Autorin wird im Hessischen Rundfunk vorgelesen und erzählt von einem gesellschaftlichen Pulverfass.
Er hat aufgegeben. Wie stünde es um seine Würde, wenn er 10 Meter gegen den Wind stinkend auf einem Karton schlafen würde? Er weiß, was ihn erwartet. Aber was dann passiert, ist schlimmer als alles andere. Schlimmer als der Tod, den er 2 Jahre später wählen wird.
Marion Messina, Die Entblößten. Die Lesung in 14 Folgen, Montag bis Freitag, jeweils um 9.30 Uhr und um 14.30 Uhr im Hessischen Rundfunk und auch in der ARD-Audiothek. Sie wird schon 60, die kleine Mafalda, witzig, frech und eine Meisterin im Hinterfragen. Die Comicfigur des argentinischen Zeichners Kino ist eine Ikone. Dass seine Geschichte mit den Zeichnungen in über 20 Sprachen übersetzt werden würde, hat er sich vermutlich nicht vorgestellt. In Berlin spricht heute die Wissenschaftlerin Isabella Cossé über Mafalda und ihre Wirkung.
Dieses Mädchen lebt in Buenos Aires, in einem Viertel mit öffentlicher Schule. Sie steht in gewisser Weise für die unangepassten Generationen, für die Protestgenerationen. Sie bringt die geschlechterspezifischen Spannungen zwischen den Generationen zum Ausdruck, die sich damals in der argentinischen Gesellschaft abzuzeichnen beginnen.
60 Jahre Mafalda. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr im Iberoamerikanischen Institut in Berlin. Eine Zierde für den Verein, 1931 erschienen, ist der einzige Roman von Marie-Louise Fleißer. Heute ist die autobiografisch grundierte Geschichte in München auf der Bühne zu sehen.
Es gab eine Zeit, als Gustl selbst die Bestimmungen peinlich durchführte. Jetzt ist die Leistung weg, aber die Grobheit bleibt.
Schauplatz ist eine oberbayerische Kleinstadt. Gustl, einer der Protagonisten, ist Tabakhändler und ein großer Schwimmer. Er verliebt sich in die selbstbewusste Frieda, die beiden heiraten. Frieda steht in der Weltwirtschaftskrise auf eigenen Beinen. Weibliches Selbstbewusstsein und überkommene Konventionen prallen aufeinander.
Du brauchst eine andere Frau. So wie jeder von uns es haben muss, taugen wir nicht füreinander.
Wenn es dich reut, dann hättest du dir das vorher überlegen müssen. Jetzt ist es zu spät, um daran was zu ändern.
Nein. Zu spät ist es nie.
eine Zierde für den Verein, inszeniert von Elsa-Sophie Jach und Constanze Kargel, heute um 20 Uhr im Residenztheater in München. Die nächste Vorstellung ist am Donnerstag, dann wieder am 22. Dezember.
Das war Susanne von Schenk mit ihren Literaturtipps.